Epale Insights. Ein Weiterbildungsthema, 5 Folgen, verschiedene Perspektiven. Von und mit Bildungsfrau Sabine Bertram. Staffel 7. Erwachsene politisch bilden. Einblicke, Ansätze, Initiativen. Politische Bildung ist in der Erwachsenenbildung fest verankert. Es gibt Vorträge, Seminare und ganze Fortbildungsreihen. Es gibt Bildungsorganisationen, die sich mit ihrer Arbeit ganz diesem Thema widmen. Es gibt mit der Bundes- und den Landeszentralen für politische Bildung öffentliche Stellen, die politische Bildungsarbeit umsetzen und fördern. Es gibt zahlreiche zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich für Teilhabe und Demokratie stark machen. Diese 7. Staffel von Epale Insights versucht, dieses heterogene Feld im Gespräch mit verschiedenen AkteurInnen auszuleuchten und zeigt dabei, dass es genau diese Vielfalt braucht, um möglichst viele Menschen zu motivieren, sich zu engagieren und gemeinsam Gesellschaft zu gestalten. Folge 4. Wie die fortschreitende Digitalisierung die politische Bildung verändert. Der digitale Raum wird immer präsenter, schneller, umfassender. Ein Smartphone öffnet mit einem Wischen, mit einem Klick die ganze Welt. Das birgt unendlich viele Möglichkeiten, aber bringt auch Herausforderungen und Probleme mit sich. Denn die Kommunikation verändert sich, auch die Art und Weise, sich zu informieren. Social Media wird immer wichtiger, Plattformen kommen und gehen. Und wer da nicht dranbleibt, verliert schnell den Überblick. Amanda Brennan ist beruflich im digitalen Raum zu Hause. Als Redaktionsleiterin beim Mesh Collective entwickelt und begleitet sie digitale Kampagnen für politische Bildung für verschiedene Auftraggeber, zum Beispiel für Stiftungen oder die Bundeszentrale für politische Bildung. Seit 15 Jahren gibt es Mesh Collective schon. Und da hat sich digital eine Menge geändert.
Uns gibt es ja jetzt seit 15 Jahren. Das ist in Internetzeit ist das wahnsinnig viel. Weil wenn man bedenkt, wie wir gestartet sind, damals waren wir ein Förderprojekt der Robert-Bosch-Stiftung. So ist das Ganze überhaupt an den Start gebracht worden. Und damals ging es darum, wie schaffen wir das, politische Bildung auf den sozialen Plattformen zu platzieren. Und junge Leute, damals waren es vor allen Dingen junge Leute, wie können wir die wieder für Politik begeistern? Ne, weil die Annahme war so, oh, alle sind so, oh, keiner engagiert sich, keiner interessiert sich für Politik. Und sowieso auf den sozialen Medien, damals waren es eigentlich primär YouTube, Instagram war gerade so am Anfang, Facebook war noch groß, aber es war halt wirklich ein überschaubares Feld und die Annahme, wie Jugendliche auf Politik blicken, war halt eine ganz andere und auch, wie man Plattformen nutzen kann, war eine ganz andere. Es war wirklich so, wir wurden damals auch so ein bisschen belächelt und es wurde ganz viel gesagt, so ja, auf den sozialen Medien, da kannst du irgendwie Sportcontent machen, ein bisschen Make-up-Tutorials, aber Politik und politische Bildung, das wird nicht funktionieren. Ne? Und 15 Jahre später hat sich einfach das Feld so massiv gewandelt. Ne? Also die Plattformen sind heute viel diverser. Alles ist so wahnsinnig fragmentiert. Und Plattformen sind natürlich heute auch hochpolitisch. Zu den Anfängen von Mesh Collective war das einfach anders. Aber im Kern ist die Mission halt immer noch die gleiche. Ne? Dass man wirklich sagt, okay, wie bringst du politische Bildung dahin, wo Leute sich natürlicherweise aufhalten, wo Jugendliche sich aufhalten. Und wir sind halt genau da.
Politische AkteurInnen und MeinungsmacherInnen nutzen diese Plattform natürlich, denn sie wollen ja genau dahin, wo die Leute sind. Wenn man jedoch up-to-date bleiben möchte, braucht es eine intensive und dauerhafte Beschäftigung mit Algorithmen, Trends und Formaten. Wie sieht es denn aktuell aus?
Also es ist grundsätzlich so, dass viele verschiedene politische Akteure haben natürlich die Relevanz von den Plattformen erkannt. Und auch teilweise sehr, sehr schnell erkannt. Und es gab lange Zeit so einen Gap von Akteuren, die sehr, sehr schnell darauf unterwegs waren, die verstanden haben, wie die Trends funktionieren, die sich diese ganze Welt reingezogen haben und sofort gesagt haben, hier wollen wir stattfinden, hier wollen wir eine Reichweite schaffen. Und dann gab es halt andere Akteure, die sehr gehadert haben damit und auch sich gefragt haben, okay, wollen wir das eigentlich? Wollen wir da so mitziehen? Weil wir natürlich auch auf den Plattformen bestimmte Mechanismen haben, die vielleicht auch gesellschaftlich auch kritisch zu betrachten sind. Also ich sage jetzt mal Empörungslogiken, Reichweite, die ganz, ganz stark mit manipulativen Inhalten auch arbeitet. Und das ist natürlich auch total wichtig, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen. Aber ich sage mal, dieses Hadern hat auch einfach dazu geführt, dass wir teilweise wirklich eine recht hohe Dichte an rechten bis rechtsextremen Inhalten auf Plattformen wie TikTok hatten. Ne? Und jetzt gerade sehen wir natürlich, dass ganz, ganz viele tolle Initiativen und andere PolitikerInnen auch versuchen, diese Plattform zu erobern. Und ich denke, das ist auch total wichtig, weil in diesen ganzen Regulierungsfragen ist es halt trotzdem so, dass wir jetzt aktuell eine Situation haben und die muss jetzt halt schnell auch aufgefangen werden. Da braucht es ganz, ganz dringend ein Gegengewicht. Und da sehe ich jetzt schon auf jeden Fall ganz, ganz viel Bemühungen, dass mehr auf der Plattform gemacht wird. Genau. Aber es betrifft natürlich nicht nur TikTok. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil das Gespräch verengt sich immer ganz, ganz stark auf TikTok als die Plattform, wo ganz, ganz viel Hass und Radikalisierung, genau, alle möglichen problematischen Ausprägungen sind. Aber das haben wir auf den anderen Plattformen auch. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, weil zum Beispiel auch YouTube hat ganz, ganz viele problematische Inhalte und das darf man in den Debatten immer nicht vergessen, dass es nicht nur diese eine Plattform ist.
Auch für Rüdiger Fries ist dieses Thema ein Herzensanliegen, denn politische Medienbildung ist genau sein Thema. Als Referent bei der Landeszentrale für politische Bildung im Saarland verantwortet er neben der Digitalisierung und dem Buchprogramm genau diesen Bereich. Er beobachtet:
Wir leben ja sozusagen in einer von Medien geprägten Welt und Medien bestimmen ganz stark das, was und wie öffentlich diskutiert wird, wie emotional etwas diskutiert wird, welche Themen nach oben schwappen. Das ist nicht erst seit Social Media so, aber oder seit dem Internet so, vorher auch schon. Aber da war es natürlich begrenzter und da gab es sozusagen die Torwächterinnen und Torwächter der Redaktionen. Und jetzt kommen ja unglaublich viele Informationen von allen Menschen, die irgendwo was posten. Kann man sich lesen und anhören und sehen. Darüber sozusagen ein Bewusstsein zu schaffen, wie funktionieren die Medien heute, wer hat welche Interessen, wie funktionieren Plattformen, warum sind sie so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind, wer verdient daran. Da geht es also sozusagen auch nochmal um Wissensvermittlung. Es geht aber auch darum, sozusagen klassische Medienbildung, wie kann ich selber souverän mit Medien umgehen, wie kann ich gut damit umgehen, dass ich mich selber schützen kann auch vor Desinformation, wie kann ich das durchschauen, welche Tools kann ich benutzen, um seriöse von unseriöser Informationen zu unterscheiden und wie kann ich Medien selber aktiv und kreativ nutzen, nicht nur konsumierend.
Damit baut er eine Brücke zwischen reinen Informationen aus dem Netz und der aktiven Entwicklung von Medienkompetenz. Denn nur, weil ich ein bisschen wischen und klicken kann, bedeutet das ja noch lange nicht, dass ich weiß, wie Plattformen funktionieren, was mit meinen Daten passiert und wie Algorithmen und Filter meine digitalen Suchwege beeinflussen. Medienbildung und insbesondere politische Medienbildung gewinnt daher an Relevanz. Da geht es zum Beispiel darum, das, was ich sehe, auch einschätzen zu lernen.
Bestimmte Arten und Weisen, wenn Nachrichten sehr emotionalisierend sind, wenn ich merke, das triggert mich sofort, dann erstmal sozusagen einen Schritt zurückgehen und zu sagen, hey, was wird mir da eigentlich gerade erzählt? Mit Fact-Checking und so weiter. Da ranzugehen, das heißt wirklich erstmal auch sowas wie Wissensvermittlung. Und ja, Sie haben KI angesprochen, da wird es zunehmend schwerer, weil die Möglichkeiten durch künstliche Intelligenz, Videos zu erzeugen, Bilder zu erzeugen, aber auch Stimmen nachzumachen, immer besser werden. Da ist es erstmal auch da wieder wichtig, darauf aufmerksam zu machen, aber auch zum Beispiel selber damit zu spielen, also selber mal Falschnachrichten zu erstellen, selber mit KI Bilder zu machen, Videos zu machen und sozusagen darüber, dass man es selber macht, zu erkennen, wie es funktioniert und wie es wirkt.
Angebote zur Entwicklung von grundlegender Medienkompetenz werden von verschiedenen Organisationen und Initiativen angeboten. Die Verknüpfung mit politischer Bildung erfolgt dann in der Landeszentrale.
Wir arbeiten ja dann wirklich in diesem Bereich politische Medienbildung und sozusagen die Basis von Medienbildung, das machen wir entweder mit anderen zusammen, also zum Beispiel mit der Landesmedienanstalt. Und ansonsten ist es aber zum Teil eben auch Aufgaben von medienpädagogischen Initiativen oder Landesmedienanstalten, diese Basiskompetenzen zu vermitteln. Und unser Anliegen ist immer eher diese Verknüpfung zwischen ja dem, was ist politisch sozusagen mit Medien verknüpft, welche politischen Interessen gibt es, von wem, warum postet jemand das, warum sind die Plattformen so aufgebaut, wie sie aufgebaut sind, warum ist dieses Emotionalisierende, warum wird das so am Köchern gehalten und am Laufen gehalten? Also das ist eher so unser Ansatz. Also wie kann ich selber daraus auch nicht nur individuell besser zurechtkommen, sage ich mal so ganz salopp, sondern wie kann ich daraus auch politische Ideen entwickeln? Also dann geht es sozusagen zurück zu unserem ursprünglichen Auftrag. Wie kann ich mündig in der Mediengesellschaft politische Dinge durchschauen, aber eben auch politische Forderungen zum Beispiel entwickeln? Oder wen sollte ich wählen, weil ich eigentlich bestimmte Ideen habe, wie Medien funktionieren sollten? Also wenn ich sehr stark Plattformen kritisiere oder wenn ich sehr stark mich dafür einsetze oder das möchte, dass Plattformen stärker reguliert werden, dann brauche ich ein Verständnis dafür, was das bedeutet, um beurteilen zu können, welche Partei vertritt dieses Interesse am ehesten oder welche zivilgesellschaftliche Organisation vertritt dieses Interesse am ehesten, wo kann ich mich engagieren, wen kann ich unterstützen.
Auch die Volkshochschulen haben sich digitale Bildung und die Förderung von Medienkompetenz auf die Fahnen geschrieben. Im VHS-Lernportal gibt es beispielsweise einen kostenlosen Online-Kurs mit dem Titel Digitale Welt. Und auch in den Programmheften finden sich zahlreiche Angebote. Auf eine besondere Initiative macht Carsten Schneider, Direktor des Landesverbands der Volkshochschulen Schleswig-Holstein, aufmerksam.
Das Mobil Digital in Schleswig-Holstein ist ein umgebauter Bücherbus. Und wie es in Netzwerken so ist, an Bücherbus kommt man ja nicht irgendwo an der Straße beim Händler, sondern den findet man in den Netzwerken. Also erstens haben wir in diesem Projekt eine tolle Partnerschaft und ich finde, das ist eine Partnerschaft, die gehört eigentlich in jede Kommune und zwar nicht nebeneinander und ein bisschen beiläufig, sondern als ganz eng verzahnt. Wir haben eine Partnerschaft mit den Büchereien Schleswig-Holstein. Und das Projekt wird von uns gemeinsam gestaltet. Wir haben Mitarbeiter da drin und die haben Mitarbeiter in dem Projektteam. Und der Bücherbus, der war dort besser aufgehoben. Deswegen ist er bei den Kolleginnen und Kollegen in Rendsburg, bei den Büchereien Schleswig-Holstein zugelassen. Aber unsere Leute fahren ihn unter anderem. Und dieser Bücherbus hat inzwischen quasi ist umgebaut zu einem mobilen Makerspace. Da ist ein Podcast-Studio drin. Da ist ein 3D-Drucker, ein Lasercutter drin. Die haben ganz viel Material, das sie in die Außenflächen stellen, um lebensweltnah eben digitale Themen rüberzubringen. Und das ist nichts anderes als Demokratiebildung im Sinne von Medienkompetenz. Also wo verändert Digitalisierung, wo verändert künstliche Intelligenz, wo verändert dieses hochdynamische Feld unseren Lebensalltag und wie steht das in Bezug zu mir und was kann und will ich damit machen, also sich eine Meinung zu bilden, erstmal einen Überblick zu verschaffen, was heißt das eigentlich im Konkreten und was heißt das dann für mich und für meine Interessen? Also wenn ich zum Beispiel ein Gartenfreund bin, wie kann ich zum Beispiel digitale Bewässerungssysteme nutzen, um meinen Garten zielgerichtet zu bewässern, auch wenn ich mal eine Woche im Urlaub bin? Wie kann ich den Bereich 3D-Druck nutzen? Wenn zum Beispiel Kleinigkeiten in meinem Hobbyalltag, wenn ich meinetwegen Eisenbahnmodellbau bin, kaputt gehen und ich sie nicht nachbestellen kann und so weiter und so fort. Also wie kann ich quasi ganz viele Elemente aus der Digitalisierung für meinen ganz kleinteiligen Alltag nutzen und darüber zu verstehen, was passiert eigentlich gerade in der Digitalisierung und sich eine Meinung zu bilden und eine Haltung zu dem Thema zu haben. Will ich das grundsätzlich meiden oder will ich das zum Teil meines Alltags machen? Wenn ich es zum Teil meines Alltags mache, was heißt das? Was passiert mit meinen Daten, wenn ich bei ChatGPT irgendwas hochlade? Ist das der beste Weg oder suche ich mir lieber andere Rahmen? Wir haben zum Beispiel im Bildungsbereich die Plattform Phobits, wo wir datenschutzkonform agieren können. Ne? Also suche ich mir dann einen datenschutzkonformen Bereich. Und all diese Fragestellungen nicht theoretisch und allgemein durch irgendeinen Vortrag zu präsentieren, sondern wirklich zum Ausprobieren an diesem Bücherbus. Der kommt dann rum, der steht dann gemeinsam mit der örtlichen Volkshochschule, der örtlichen Bücherei an irgendeinem Markt oder bei irgendeinem Fest in einer Kommune und lädt dann dazu ein, dass man vorbeikommt, Dinge ausprobiert, ins Gespräch kommt. Und dann werden Volkshochschule und Büchereien gucken, wo docken sie da an und was greifen sie auf und wie gestalten sie damit Medienkompetenzbildung in ihrem Alltag. Und da ergänzen sich Volkshochschulen und Büchereien, finde ich, vortrefflich mit ihren Möglichkeiten. Und wenn sie die Technik dann nicht haben, aber brauchen, dann hat dieser Bus auch noch Boxen, die man ausleihen kann, wo dann Podcast-Studio oder Streaming-Equipment oder auch ein 3D-Drucker, die haben mehrere 3D-Drucker, die dann auch vor Ort gehen können, zum Ausprobieren oder Einbinden in den Kursalltag oder in die Fläche der Büchereien. Und so wird dann quasi aus dem, was der Bus vor Ort einmal initiiert hat, etwas, was dann in die Programmatik von Bücherei und Volkshochschule vor Ort aufgegriffen wird. Und darüber gestaltet sich ganz viel Medienkompetenzbildung und damit auch Demokratiebildung im Medienkompetenzbereich.
Das Mobil Digital sorgt also dafür, dass Wissen über Digitalisierung praxisnah zu den Menschen kommt. Das geht regional natürlich ganz gut. Doch wie ist das in internationalen Settings? Martin Bartel, Geschäftsführer des Comparative Research Network, initiiert und begleitet seit Jahren Erasmus-Plus-Projekte. Was ihm besonders wichtig ist?
Was wir halt sagen ist, wir wollen, dass alle unsere Materialien von überall aus nutzbar sind. Also nutzen wir im digitalen Raum, vor allem zum Beispiel haben wir unsere eigenen partizipativen Kartierungstools erstellt, mit denen wir halt diese ganzen Stakeholder-Mappings oder emotionalen Mappings dann halt auch direkt jeder mitmachen kann, unabhängig von wo er ist. Wir versuchen auch mit Action Bounds, also wir haben zum Beispiel jetzt gerade ein Europaband durch Wedding gespannt, wo man halt über eine interaktive Stadtrallye verschiedene Orte anlaufen kann. Dort erfährt, was dieser Ort zum Beispiel, was verbindet das Centre Français mit Europa, wie wird es, welche Fördermittel könnten dann da wirken, da kann man dann Informationen bekommen über Jugendaustausch, aber dann macht man auch irgendeine Challenge, macht irgendein Foto und dann kann man zum Schluss ein Interrail-Ticket gewinnen. Und dann geht man halt weiter zum nächsten Ort und so weiter. Und so versuchen wir halt auch das Bewusstsein für verschiedene Themen digital in den Echtraum zu bringen, also in die Nachbarschaft. Auch die Spiele, die wir benutzen. Wir versuchen immer, wie nennt man das so schön, hybrid zu sein. Also, dass wir immer Elemente haben, die man online spielt. Aber dass es dann auch einen Moment gibt, wo man sagt, so, jetzt unterbrechen wir hier. Jetzt üben wir mal, wie man eine Petition schreibt. Ne? Also so als Aufgabe. Und wir versuchen, den digitalen Raum zu nehmen, um unsere Lernergebnisse zu verbreiten, um sie zugänglich zu machen. Aber gleichzeitig auch versuchen wir, das hybrid zu denken, indem wir immer auch den Bezug zum realen Raum versuchen herzustellen, weil was für uns wichtig ist, ist, dass die Leute, auch wenn sie den digitalen Raum nutzen, immer verstehen, was hat das mit meinem Alltag zu tun.
Die Materialien und Projektergebnisse so aufzubereiten, dass sie digital und analog nutzbar sind, ist das eine. Das andere ist natürlich, wie die Informationen kommuniziert werden können, damit möglichst viele Menschen von ihnen erfahren. Und da benennt Martin Bartel einen Aspekt, den viele AkteurInnen und Organisationen der Erwachsenenbildung sicherlich gut kennen.
Wenn wir gut in Social Media vertreten sein sollen, bräuchten wir eigentlich auch die Ressourcen, um dann professionelle Content-Gestalter oder Social Media Manager zu haben. Und das ist ein bisschen das Problematische.
Und hier schließt sich der Kreis zum Anfang dieser Folge. Denn an dieser Stelle kommen idealerweise Initiativen wie das Mesh Collective mit an Bord. Als Agentur für gesellschaftlichen Wandel übersetzt es Themen in die digitale Welt und bereitet sie entsprechend auf. Amanda Brennan skizziert, wie sie und ihr Team dabei vorgehen.
Also uns ist es total wichtig, dass wir wissen, wen wir grundsätzlich erreichen wollen. Also dass wir ein klares Bild davon haben, wer mit unseren Projekten eigentlich adressiert werden soll. Aber das können auch innerhalb von einem Projekt unterschiedliche Leute sein. Ne, dass wir wirklich versuchen, da einfach sehr strategisch zu denken. Und manchmal gelingt es uns eben auch, dass wir die Bubbles öffnen und dass ein größerer Diskurs darüber entsteht. Also zum Beispiel jetzt gerade machen wir eine Kampagne für die gemeinnützige Hertie-Stiftung. Da geht es um unsichtbare chronische Krankheiten. Ist für uns auch ein demokratisches Anliegen, weil natürlich wenig darüber gesprochen wird. Wir haben ganz, ganz viele Vereinbarungsdebatten, aber eben diese Vereinbarung zwischen einer chronischen Krankheit und der Arbeitswelt, darüber wird halt wenig gesprochen. Ne? Und von einer chronischen Krankheit können grundsätzlich erstmal ganz viele unterschiedliche Leute auch betroffen sein. Ne? Und bei uns ist es total schön, dass wir immer mit unterschiedlichen CreatorInnen, die allgemein vielleicht auch als InfluencerInnen bekannt sind, dass wir mit unterschiedlichen Köpfen zusammenarbeiten, um eben verschiedene Menschen da auch mit an Bord zu holen. Ne? Und jetzt zum Beispiel in der Kampagne ist es so, dass wir mit super unterschiedlichen Leuten arbeiten. Ne? Das sind ganz junge Männer, die zum Beispiel MS haben, die das erste Mal über ihre Diagnose sprechen zu ihren Fans, weil sie vielleicht normalerweise eher Comedy-Content machen. Ja, dann haben wir ältere Leute, die einfach ganz, ganz viel Erfahrung mitbringen und vielleicht auch sehen, wie sich das im Laufe der Jahre gewandelt hat, wie man über Krankheit spricht am Arbeitsplatz. Genau, und das ist für uns total spannend, weil wir einfach da versuchen, auch so eine breite Repräsentation zu ermöglichen auf den Projekten, indem wir eben mit verschiedenen, ich sag mal, Vorbildern auch arbeiten, die da ihre eigenen Communities auch mit einbinden können. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Uns ist es grundsätzlich auch immer total wichtig, dass unsere Projekte über so eine Awareness, eine Bewusstseinswerdung quasi hinausgehen und auch immer Handlungsoptionen mit aufzeigen. Ne, dass es nicht einfach nur ein reines Informieren ist über Thema XY, sondern dass wir immer sagen, was kann man daraus jetzt eigentlich machen? Wo geht das für mich weiter? Wo kann ich mich engagieren? Wo kann ich mich einbringen? Oder wo kann ich mich auch noch weiter informieren über das Thema? Genau. Und da spielen einfach CreatorInnen eine total wichtige Rolle, weil sie eben den Themen ein Gesicht, aber auch ein Gewicht und eine Relevanz verleihen. Und das ist natürlich heute in dem vielen Content, den man sieht, macht es einfach einen riesigen Unterschied.
Hier wird schon deutlich, wie viel intensive Arbeit hinter entsprechenden Kampagnen steckt und wie fragmentiert der digitale Raum zudem ist. Der Gedanke, mit einem Post auf einer Plattform erreiche ich alle Menschen, greift hier wesentlich zu kurz. Darüber hinaus endet die Arbeit auch nicht mit dem Klick auf Beitrag veröffentlichen, sondern fängt bei einigen Themen dann erst so richtig an.
Also seitdem es Mesh Collective gibt, beschäftigt uns das Thema Hate Speech. Also es hat ja auch schon einfach eine wahnsinnig lange Geschichte und ich weiß nicht, wann wir die erste Veranstaltung dazu gemacht haben, aber es ist echt viele, viele Jahre her. Dadurch, dass wir ja auch im engen Kontakt mit unterschiedlichsten CreatorInnen sind, merken wir schon, dass natürlich gerade für junge Frauen das ein wahnsinniges Thema ist. Das kann man nicht leugnen und wir sind da auch im Austausch. Was unsere eigenen Kampagnen angeht, ist es so, dass wir, je nachdem, welches Thema wir machen, uns da auch total gut drauf vorbereiten. Also wir haben zum Beispiel eine Kampagne gemacht, wo es um jüdisches Leben in Deutschland ging. Und da weiß man halt einfach, weil Antisemitismus ein riesiges Problem auf den Plattformen ist, dass man sich gut vorbereiten muss. Das ist für uns extrem wichtig, dass wir da auch unseren CreatorInnen, die sich diesen Themen widmen. Und Antisemitismus ist jetzt nur ein Beispiel, das kann auch Klimawandel sein. Ne, dass wir einfach wissen, wir haben auch unseren CreatorInnen, die Gesichter der Kampagne sind, halt auch einfach, wir haben da eine wichtige Verantwortung. Und wir müssen denen auch das Gefühl geben, dass wir die nicht einfach loslaufen lassen mit diesen Themen, die behandeln, sondern dass die auch im Hintergrund uns haben, dass wir reaktionsfähig sind, falls es einen Shitstorm gibt, falls es Hate gibt und sprechen da sehr, sehr offen mit denen drüber. Und wir haben eigentlich in Fällen, wo wir wissen, dass es zum Beispiel ein Video auch eine Kontroverse auslösen kann bis zu Hate, dass wir da dann teilweise auch uns vorher schon Antwortstrategien zurechtlegen, mit unseren AuftraggeberInnen zusammen über bestimmte Narrative sprechen, dass wir einfach vorher schon genau identifizieren, was könnte kommen. Weil oft sind es ja ähnliche Sachen und dass wir da einfach dann schnell reagieren können. Und natürlich ist es auch so, dass wir auch Kommentare melden, dass wir strafrechtliche Kommentare natürlich dann auch zur Anzeige bringen. Das gibt es durchaus auch. Aber ich würde auch an dieser Stelle total gerne nochmal betonen, dass die Plattformen eben auch total wichtig sind und auch ganz, ganz viel Positives mit sich bringen. Ne? Weil wir haben ja momentan so ein Bild von, oh, da ist so viel Hate, da ist so viel Radikalisierung, so viel hochpolitisierte Inhalte. Und wir alle sehen ja aber auch sehr unterschiedliche Versionen von Videos, die in unserem Feed kuratiert werden. Ne? Und zum Beispiel war das jetzt ganz interessant bei Gesprächen, die wir geführt haben zum Social-Media-Verbot, das ja jetzt die letzten Wochen auch stark diskutiert wurde. Da haben wir Diskussionen auch mit Jugendlichen geführt. Und die haben gesagt, Leute, nicht alle sehen so viel Hate online. Ich bin in Communities unterwegs, da passiert das ganz, ganz wenig. Da gibt es wenig Desinformation. Ne? Mein Feed ist eigentlich total wholesome und gibt mir ein gutes Gefühl. Und ich möchte nicht, dass ihr mir das wegnehmt, ne? Weil mir das so viel gibt, weil da so viel Identifikationsmöglichkeiten gibt und ich werde da einfach inspiriert auf den Plattformen. Ich kann mich da auch orientieren an Stimmen, die ich interessant und gut finde. Ne? Und das sind diese ganzen Positivseiten, die gerade leider ein bisschen zu wenig betont werden. Und das ist für uns eben auch total wichtig, dass wir das auch hochhalten, weil es ist nicht nur der ganze Shit, sage ich jetzt mal, ne? Nicht nur diese ganzen problematischen Sachen, die wir auf den Plattformen haben, sondern eben auch ganz, ganz viel Positives. Und das ist eigentlich das, was wir immer stärker auch betonen wollen, weil da ganz, ganz viel Potenzial auch weiterhin ist.
In der aktuellen Debatte verschwinden die positiven Aspekte von Social Media geradezu hinter den negativen Auswirkungen. Das ist schade und verstellt den Blick auf die Potenziale. Daher betont Amanda Brennan ebenso wie Rüdiger Fries die Bedeutung von Medienkompetenz.
Also für uns ist Medienkompetenz Demokratiekompetenz. Das geht wirklich Hand in Hand. Und deswegen ist es für uns auch so ein wichtiges Anliegen, dass Medienkompetenz wirklich breiter auch vermittelt wird. Also in den Schulen, außerschulische Angebote, aber auch bei uns eben online, dort, wo die Probleme halt auch allgegenwärtig sind. Und schon alleine diese Reflexion darüber, dass es einen Algorithmus gibt, dass es da eine Empfehlungslogik gibt, das ist schon total wichtig, wenn man an den Punkt kommt. Und das ist eben bei Jugendlichen, glaube ich, nochmal ein größeres Gespräch. Also da ist mehr Reflexion da als teilweise bei älteren Zielgruppen.
Und gerade weil unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Altersgruppen jeweils bestimmte Bedarfe haben, braucht es eine Vielzahl von AkteurInnen und Angeboten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. In dieser Folge haben wir intensiv in den digitalen Raum geblickt. Doch wie sieht es mit der politischen Bildung in Präsenz aus? Wie kann da eine große und möglichst umfassende Erreichbarkeit gewährleistet werden? Dazu mehr in der nächsten und letzten Folge dieser Staffel von Epale Insights. Dieser Podcast ist im Auftrag von Epale entstanden und wurde gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Konzept und Umsetzung Sabine Bertram, Musik von musicfox.com.